wir machen weiter bei zusammenhängenden Mengen. Und was haben wir gesagt? Langsam. Und hatten zum Schluss den Satz, jetzt doch ein bisschen zu leise, oder? Jetzt mache ich doch wieder ein bisschen lauter. Jetzt mache ich wieder lauter, jetzt mache ich noch lauter, noch lauter. Jetzt müsste es gehen, okay? So, wir hatten zum Schluss Satz 3.1.14 hingeschrieben. Eine offene Teilmenge. Eines normierten Vektorraums, das genau dann zusammenhängt, wenn sie polygonal zusammenhängt ist. Und insbesondere ist sie dann auch wegzusammenhängend. Schon wieder? Eins in der Tat, danke. Sind wir doch schon weiter. 3.1.34. Gut, und insbesondere ist sie dann wegzusammenhängend. Und wir hatten schon angefangen mit dem Beweis, dass zu zeigen bleibt, zusammenhängt, daraus folgt polygonal zusammenhängt. Gut, also es sei A aus V offen und zusammenhängt und A aus A. Und dann nehmen wir die Menge aller Punkte B. Entschuldigung, nicht x aus V, sondern x aus A, sodass A und x durch Polygonzug verbindbar sind. Gut. Diese Menge ist ungleich leer, weil sie ja A enthält. Dann ist erstens B offen. Denn ist Big X aus B, ich habe die Menge aller X aus A's genommen. Jetzt benutze ich, dass A offen ist. Mit UR von X enthaltenen A, weil A offen ist. So, Nachbeispiel, die Nummer war jetzt 3.1.31-I ist UR von X, die offene Umgebung um einen Punkt, sogar konvex. Insbesondere polygonal zusammenhängt. Also ist für jedes Y aus UR von X die gesamte Verbindungsstrecke auch in A. von x nach y in A enthalten. Also tatsächlich sogar in der, okay, schreiben wir so, in der x-Umgebung, die enthalten ist in A. Außerdem ist x in B von A nach x. Also es gibt Punkte A0, A1 bis AN, sodass die Verbindungsstrecken von AK bis nach AK plus 1, ich schreibe das so kurz, in A liegen. So, und jetzt setze ich einfach das Stück von x nach y mit dran an diesen Polygonzug, also A0, A1, AN, AN plus 1 mit y gleich AN plus 1 Polygonzug von A nach y. Das heißt aber, dass nach Definition von B y ebenfalls in B ist, also y in B. Und das bedeutet wiederum umgedreht, das gilt für jeden Punkt aus einer Umgebung von x, also ist die gesamte Umgebung von x ebenfalls in B. Und das bedeutet wiederum, dass x innerer Punkt von B ist. Gut, also ist B offen. Zweitens, B ist abgeschlossen. Und das geht ganz genauso. Angenommen, ich habe ein Element von Y, ein Element y aus dem Komplement von B. Und jetzt zeige ich, dass dieses y ein innerer Punkt des Komplements von B ist. Und damit ist das Komplement offen. Offen, Entschuldigung. So. Das geht ganz genauso. A ist offen, y ist in A, also gibt es eine ganze Umgebung von y, die in A ist. So, und kein Punkt x aus UR von y lässt sich dann mit A polygonal verbinden. Ja, warum nicht? Angenommen, ich hätte eine polygonale Verbindung von einem Punkt x aus der Umgebung, ja, dann würde ich einfach den Streckenzug zwischen x und y mit dazu nehmen und hätte dann eine polygonale Verbindung von y zu a. Aber y ist nun gerade nicht in b, das geht nicht. Ich schreibe das nochmal hin. Gleiches Argument, y mit x verbinden lässt genauso wie oben. Und ist dann einen Polygonzug. Von y nach a gäbe. Was nicht geht, weil y nicht in b ist. Also ist eine ganze Umgebung von y auch schon enthalten in a ohne b, also y innerer Punkt von a ohne b, was gerade das Komplement von b in der Menge a ist. So, das heißt, wir haben b als sowohl offen als auch abgeschlossen in dem metrischen Raum a erkannt. Damit kann es nur die leere Menge oder die ganze Menge sein. Die leere Menge kann es nicht sein, weil steht da oben ungleich leer. Also b offen und abgeschlossen. Was war das andere? B ungleich leer und a zusammenhängt. Daraus folgt b gleich a. So, ich schreibe, also dieses polygonal zusammenhängend braucht man nicht so oft. Häufiger braucht man zusammenhängend. Ich schreibe darum diese Weg zusammenhängend, Entschuldigung, Folgerung nochmal explizit hin. Eine offene Teilmenge eines normierten Vektorraums ist genau dann zusammenhängend, wenn sie Weg zusammenhängend ist. Sodass dieser Unterschied zwischen Weg zusammenhängend und zusammenhängend bei vielen Mengen keine Rolle spielt. Die komische Menge, die ich Dienstag hingemalt hatte, ist natürlich keine offene Teilmenge eines normierten Vektorraums, das mit dem Sinus 1 durch x und dem Stück da am Rand dazu. Das ist eine Teilmenge eines Vektorraums, aber eben nicht offen, die zusammenhängend, aber nicht Weg zusammenhängend ist. Und diese Mengen, die offen und zusammenhängend sind, werden oft und gern als Gebiete bezeichnet. Gut, so viel also zu den Mengen. Jetzt kommen wir zu Funktionen auf zusammenhängenden Mengen. Das schreibe ich nochmal wieder einmal aus. So, und da hat man genau das Gleiche wie schon bei kompakten Mengen. Stetige Bilder kompakter Mengen sind kompakt. Ebenso ist es hier bei zusammenhängenden Mengen. Stetige Bilder zusammenhängender Mengen sind, nee, nicht kompakt, zusammenhängend. schreibe ich gleich so hin. Ja, ich habe eine Abbildung zwischen zwei metrischen Räumen, M1 und M2. So, und angenommen, ich habe eine zusammenhängende Menge Z aus M1. Na, kürzen wir ab. Dann ist auch F von Z zusammenhängend. Na, schreibe hinten noch hin. Okay, das ist natürlich eine Teilmenge von M2. Das ist genau das, was ich gerade sagte. Stetige Bilder zusammenhängender Mengen sind zusammenhängend. Habe ich das nicht gesagt? Okay, sollte ich auf jeden Fall dazu schreiben. Danke. Stetig. Ohne die Annahme ist das übrigens grundfalsch. Also die Annahme der Stetigkeit. Achso, ich male Ihnen mal ein Bild hin. Wenn ich diese Funktion hier habe, so, dann ist das Bild nicht zusammenhängend. Nicht? Das ist eine nicht stetige Funktion. Ganz grundfalsch ist es natürlich nicht. Wenn ich das jetzt noch so dazu, so dazu setze, dann ist das Bild trotzdem zusammenhängend. Das Bild ist ja dieses hier. Weiß, Moment.
nicht leeren Schnitt haben und das zusammen der Schnitt leer ist. Das bedeutet aber gerade, dass Zell unzusammenhängend ist. Das war die Definition. Und wir hatten aber hier noch, dass Zell zusammenhängend ist, das ist Widerspruch. Also Widerspruch. Also Zell zusammen.
Schwamm brauche ich natürlich schon. Ach, das will ich dann haben. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, achso, ich mache das Ding wieder an, ist es an? Okay. Kann man sich natürlich noch fragen, hier ist eine Aussage über Zusammenhang, geht das auch mit Weg zusammenhängend? Also folgt aus Z Weg zusammenhängend, auch F von Z Weg zusammenhängend? Und die Antwort ist die Lösung von Aufgabe 11 auf dem aktuellen Blatt. Ja. So, worauf ich jetzt besonders hinweisen will, ist, dass Sie kennen einen Satz in dieser Art. Bild einer stetigen, einer zusammenhängenden Menge unter einer stetigen Funktion ist zusammenhängend in einer Amateurversion, der Zwischenwertsatz. Der Zwischenwertsatz sagt nämlich, gerade wenn ich eine reellwertige Funktion habe, die stetig ist, einen Wert a und einen Wert b annimmt, dann nimmt sie auch jeden Wert dazwischen an. So, und das ist exakt die professionelle Version des Zwischenwertsatzes. Für reellwertige Funktionen folgt er damit. Ja, allgemeine Version. Also, die eine zusammenhängende Teilmenge eines metrischen Raums. Und f eine reellwertige Funktion. Dann gibt es für beliebige a und b aus f von d, also Werte, die die Funktion f annimmt, mit a kleiner b, für jedes z mit a kleiner z kleiner b, also jedes z zwischen a und b, jeden Zwischenwert z, ein x aus d mit der Eigenschaft, dass f von x gleich z ist. Ja, natürlich gilt das auch, wenn ich hier kleiner gleich schreibe. Das ist jetzt, aber dafür z gleich a und z gleich b, ja, habe ich es ja angenommen, weil a und b schon aus dem Bild sind, sodass da jetzt nichts dabei ist, das Gleichheitszeichen dazu zu machen oder nicht, je nachdem, was Ihnen besser gefällt. So, der Beweis ist jetzt kurz. Nach diesem Satz, der da rechts halb noch steht, ist halt f von d zusammenhängend. Und dazu ist es eine Teilmenge der reellen Zahlen, eine zusammenhängende Teilmenge der reellen Zahlen. (3,1,33) war das. Es ist ein Intervall. Und somit, ja, f von d ist ein Intervall. Und Intervall hatte ja gerade, oder war ja gerade charakterisiert, dadurch, dass Werte zwischen zwei Elementen des Intervalls, alle Werte zwischen zwei Elementen des Intervalls auch immer noch drin sind. Upsa. Ach nee, das reicht schon. So. Nee, Entschuldigung, ich wollte was anderes zeigen, nicht? Ja. Im Moment habe ich die falsche Aussage gezeigt. Langsam. Ich meine, das stimmt auch. Schreib's nochmal anders. Somit gilt für je 2ab und z mit a z aus f von d. So möchte ich es gerne schreiben. Z ist auch aus dem Intervall. Gut, jetzt könnte man natürlich argumentieren, schön, so richtig einen neuen Gewinn haben wir ja nicht, denn wir kennen ja den Zwischenwertsatz aus der Schule, der ließ sich auch begründen. Der lässt sich einigermaßen mühsam begründen, indem man zum Beispiel sagt, also dieses hier ist natürlich keine stetige Funktion. Jetzt machen wir sie mal stetig. Und dann sagt der Zwischenwertsatz, dass sich für diesen Punkt, machen wir es mal bunt, für diesen Punkt A und B Punkte finde, derart, dass jeder Wert dazwischen angenommen wird. Kann man zum Beispiel mit Intervallschachtelung machen oder sowas und dann konvergente Folgen suchen, die können wir und so ein Krams. Kann man direkt herleiten. So, und jetzt könnte man sagen, schön, ich habe jetzt hier eine zusammenhängende Menge, wo ist sie denn? D. Hat eine reellwertige Funktion darüber. Sollte man nicht zu groß machen. So, und jetzt kann ich einfach Folgendes machen. Ich kann, wenn ich hier einen Wert habe und hier einen Funktionswert, dann habe ich irgendwie Werte hier unten, wo die angenommen werden. Also hier ist jetzt, tschack, hier ist A, hier ist B. Hier unten sind Urbild von A, Urbild von B. Hier unten, dass es zusammenhängt. Und ja, dann mache ich halt einfach einen Weg zwischen den beiden. Dann habe ich eine reellwertige Funktion entlang des Weges. Ich werte f nur entlang des Weges aus. Wende den reellen Zwischenwertsatz an und habe damit die Aussage, die hier steht. Stimmt, völlig richtig. Aber Wir haben ja gesehen, nicht jede zusammenhängende Menge muss wegzusammenhängend sein. Das heißt also, dieser Trick, den ich jetzt hier so skizziert habe, den klassischen Zwischenwertsatz einfach anwenden auf Wege hier unten, der funktioniert nur für wegzusammenhängende Mengen. Die Aussage ist aber richtig für allgemeine zusammenhängende Mengen, auch dann, wenn ich gar keinen Weg finde. Nicht? Gut, das war jetzt also letztlich alles, was wir über stetige Funktionen sagen wollen, auf zusammenhängenden Mengen. So, jetzt, Moment, habe ich das jetzt an?
Wenn man die Bildwertung und die Funktionen ausgeht, kennt man
Und die Frage ist, ob diese Grenzfunktion die man erhält, indem man halt immer diesen Grenzwert nimmt, ja, die Funktion ist halt, ich ordne x dieses fn von dieses f von x zu. Ja, die muss dann nicht stetig sein. Und das ist natürlich unangenehm. Beispiel ist leicht. Ich definiere auf dem Intervall 0, 1 bis nach r einfach die Funktion fn von x als x hoch n. Ja, und das sieht ja so aus, wenn hier 1 ist und da 1 ist, die ist hier definiert. Das gibt mir f1 ist gerade die Gerade, f2 ist x², x hoch 3, x hoch 4 und so weiter. Und Limes fn von x, ja, das ist ja einfach Limes x hoch n, n gegen unendlich, das ist gleich, ja gut, wenn ich irgendwo zwischen 0 und 1 starte, wird das ja immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner, also ist gleich 0 für 0 kleiner gleich x kleiner 1, abgesehen von x gleich 1, 1 hoch n ist immer gleich 1. 1 für x gleich 1. Das heißt, die Funktion, die Grenzfunktion sieht halt so aus, ist 0 und springt dann auf 1. So, und hier hilft gleichmäßige Konvergenz. Das hatten wir schon mal. Und ich schreibe schon noch mal dazu, dass abgesehen von der Gleichmäßigkeit des Wortes gleichmäßig, das nichts mit gleichmäßig stetig zu tun hat. Also nicht zu verwechseln mit gleichmäßiger Stetigkeit. Gleichmäßige Konvergenz, das ist gleichmäßige Stetigkeit. Und das war schon in der Definition 251. Ich wiederhole das aber nochmal. So, jetzt Wiederholung der Definition. Die Funktion konvergiert gleichmäßig auf den Definitionsbereich D gegen eine Grenzfunktion f, wenn Folgendes gilt: für jedes Epsilon größer 0 existiert ein N0 aus N der Art, dass für alle x aus D, und hier ist, das ist die Gleichmäßigkeit. Ich finde das N0 unabhängig vom x. Ich muss also nicht, da oben steht der Grenzwert, ich muss jetzt nicht das N vom x abhängig machen, sondern finde es gleichmäßig in x. Fn von x, d von fn von x, kleiner Epsilon für jedes n. Hatten wir größer oder größer gleich geschrieben? N größer n 0. So, das war nochmal rekapituliert die Definition von gleichmäßiger Konvergenz. So, und der Satz, der jetzt kommt, der hat mit Stetigkeit überhaupt nichts zu tun. Das wiederhole ich noch 2-3 Mal. Also, ich nehme 2 metrische Räume. Und ich möchte gerne, dass der auf der rechten Seite der Bildraum vollständig ist. Vollständig müsste jetzt irgendwo bei Ihnen was schalten, das sagt, alle Cauchy-Folgen haben einen Grenzwert, also sind konvergent. Dann möchte ich eine Teilmenge von M1 nehmen, den Bildbereich. Und dann einen Punkt aus diesem D, der zusätzlich ein Häufungspunkt ist. Ja, wenn es ein isolierter Punkt wäre, das wäre das Gegenteil von Häufungspunkt, dann wäre alles ganz banal, was jetzt steht. So, das ist nur, um zu erreichen, dass es nicht banal ist. So, angenommen, ich habe dann eine Folge. Ja, eine Folge von beliebigen Funktionen. Ich schreibe es euch nochmal in grün dazu. Die müssen nicht stetig sein oder sowas. Definiert auf D, die D nach M2 abbilden. Und die sollen 2 Eigenschaften haben. A, Fn konvergiert gleichmäßig. Auf D, ja, okay, gut, sind sowieso definiert auf D. Gegen eine Funktion. F, also genau das, was da oben steht, gilt für alle Punkte zunächst mal, für jeden Punkt ist es konvergent. Und zum anderen ist diese Konvergenz zudem noch gleichmäßig. Und B soll gelten. So, jetzt fixiere ich ein N aus N, habe nur noch eine Funktion aus dieser Funktionenfolge und jetzt lasse ich das X wackeln. Limes Fn von X, und zwar lasse ich X gegen A gehen. Und das soll ein Wert Eta n sein. Eta n ist ein Element aus M2. Okay, also, zunächst mal verändere ich das n, dann kriege ich immer wieder neue Funktionen. Wenn ich n festhalte, habe ich eine feste Funktion und dann wackele ich in dieser festen Funktion im Funktionswert hier unten. Diese zwei Eigenschaften nehme ich an. Ja, und dann muss ich den Satz, ist dann mit dann gilt die Grenzwerte. Die Grenzfunktion habe ich, ups, wo ist sie denn? Da. Limes x gegen a, f von x. Über das f von x habe ich nichts gesagt. Ich habe nur was über die fn's gesagt, dass da der Grenzwert für x gegen a konvergiert. Aussage ist, dieser Grenzwert existiert ebenfalls. So, dann fürs eta n habe ich nur gesagt, für jedes feste n gibt es das eta n. So, und jetzt lasse ich das eta n auch noch gegen unendlich gehen. Die existieren und stimmen überein. So. Gut, es gibt keinen Zeiger da oben. Entspräche das in dem Bild. Ich lasse einmal die Funktionenindex, den Funktionenindex entlaufen, dann drücken sich die Graphen gegen die Nulllinie und dann mache ich auch noch eine Konvergenz von x gegen a. So, und hier ist es halt so, dass, Moment, wenn ich a gleich 1 nehme, kriege ich nämlich Probleme. Wenn ich a gleich 1 nehme, die Funktion, die Endfunktion, die da steht, f von x, das was dem hier entspräche, das konvergiert nicht gleichmäßig, haben wir gesagt, die ist ja 0 und springt dann auf 1. Und wenn ich dann in der Endfunktion x gegen 1 gehen lasse, dann kriege ich keinen, also kriege ich den Zusammenhang hier nicht. So, ich formuliere das nochmal anders. Ist das halt eine Aussage über die Vertauschbarkeit von Grenzwerten? Das schreibe ich auf die nächste Tafel. Also ich kann Grenzwerte vertauschen. Ich gehe mit x gegen a fn von x. Das gibt mir das Eta n, steht da ja. Und jetzt kann ich das hier mit n gegen unendlich gehen lassen. Das ist der Grenzwert der Eta n's, das was da oben rechts steht. Und das stimmt überein mit, ja, wenn ich erst fn gegen f gehen lasse und dann das x gegen a gehen lasse. So, Bemerkung dazu, ich habe dreimal schon darauf rumgeritten, dass es nicht angenommen wird, dass die Funktionen stetig sind oder sowas. Überhaupt nichts dergleichen, nur gleichmäßige Konvergenz. Ich schreibe darum nochmal dazu, f von a, der Funktionswert f von a, den gibt es ja auch noch. Der hat mit diesen Aussagen nichts zu tun. Also es wird insbesondere nicht behauptet, f von a gleich Limes n gegen unendlich, Limes x gegen a, so in diesem Sinne wird nicht behauptet. Das wäre Stetigkeit in A, nicht? So, der Beweis, wie gesagt, ist technisch. Schritt 1. Erstmal, die Aussage hat ja bestimmte Teile, Existenz der Grenzwerte. Wir zeigen zunächst mal Existenz des Grenzwerts von Eta n. Gut, also, es sei Epsilon größer 0 und jetzt argumentieren wir mit einer Cauchy-Folge. Dafür brauchen wir die Vollständigkeit. Nach Satz 2, 5, 4, das war ein Cauchy-Kriterium für gleichmäßig konvergente Folgen. Dass wir die Konvergenz, die gleichmäßige Konvergenz in x auch einfach in Cauchy-Folgenaussagen übersetzen können. Und dann gibt es ein n0, der Art, dass der Abstand von fn und fm von x. Ja, hier muss ich d2 dazu schreiben, ich bin ja im Bildraum. Kleiner ist als Epsilon Drittel. Das ist ein Epsilon Drittel-Beweis, der jetzt kommt. Ne? Und das gilt für alle x in D, das ist die Gleichmäßigkeit, und für alle n und m größer als n0. Das ist diese Cauchy-Umformulierung. So, andererseits, wissen wir, dass fn von x, ich schreibe mal fk von x, k gegen unendlich, gleich eta k, für jedes k. Das ist Quatsch, was ich da geschrieben habe, hier muss ich natürlich x gegen a gehen lassen. So, jetzt benutze ich diese Konvergenz hier für jedes k, muss ich dann aber ein von k abhängiges Delta wählen, damit ich x in der Nähe von a wählen kann, sodass fk von x dicht genug dran ist am Grenzwert. Ja, und jetzt habe ich d2 von fk von x eta k. Kleiner als Epsilon Drittel. Ja, diese Konvergenz x gegen a sagt ja gerade, ich gehe mit x gegen a, aber x gleich a darf ich nicht zulassen. Weil x aus d ohne den Punkt a, die dicht genug dran sind. So, das will ich später nochmal verwenden. Und das kriegt einen Stern für später. So, jetzt für n und m größer als n0, also dieses n0 hier. Ja, und jetzt suche ich mir ein Delta abhängig nur von n und m. Ich nehme einfach das kleinere von den beiden. Delta von n. So. So, jetzt möchte ich gerne die Eta-Ks, die Behauptung war, dass der Grenzwert der Eta-Ks existiert. Ich gucke mir also Eta-N und Eta-M an und möchte jetzt zeigen, dass die Folge der Eta-Ns eine Cauchy-Folge ist. Ich möchte das beliebig klein machen für nm größer n 0. Okay, Dreiecksungleichung folgt also zunächst mal. Ich bleibe hier bei Eta n. Jetzt wurste ich fn von x mit rein. Jetzt muss ich die Dreiecksungleichung anwenden, fn von x. Eigentlich Eta m, aber jetzt mache ich noch einen Schritt dazwischen. Ich mache nämlich fm von x mit da rein. Und dann kriege ich fm von x. Und dann Eta m. Ich habe also jetzt zweimal die Dreiecksungleichung reingedrückt. Und jetzt kann ich abschätzen. Also dieses Fn von, das steht da oben. Das ist kleiner als Epsilon Drittel. Achso, jetzt muss ich natürlich sagen, was da noch dazukommen soll. Ich möchte das Ganze argumentieren für x ungleich a mit der Eigenschaft, dass d1 von x und a kleiner ist als Delta 0. Also Delta 0 habe ich ja abhängig von n und m gewählt. Das ist also kleiner als Epsilon Drittel. Dieses hier, also dieses ist auch kleiner als Epsilon Drittel. Hier benutze ich diese Sterne, das sind natürlich jetzt zwei Sterne. Jeweils da und da benutze ich dieses hier und dafür benutze ich dann das andere, was da oben noch steht, dass ich das N und das M so groß gewählt habe, dass die beiden dicht beieinander sind. Und das kann ich ja gleichmäßig vom X machen, sodass ich hier mir keine Gedanken machen muss. Das hier ist also kleiner als Epsilon Drittel wegen da oben. So insgesamt kommt halt raus, dass ich das hier kleiner als Epsilon kriege. Ja. Das hing gar nicht von dem x ab hier, nicht? Das x hatte ich nur dazwischen gewürcht. Das x hängt natürlich von n und m ab. Das muss ich passend wählen. Aber gut, für jedes n und jedes m finde ich solche x, sodass es geht, sodass ich die dann zum Schluss hier, wenn ich hier kleine Epsilon stehen habe, wieder vergessen kann. Natürlich muss ich dieses Argument abhängig von n und m die x wählen da. So. Also ist diese Folge Eta n, n aus n, eine Cauchy-Folge. In M2 und M2 war ja vollständig. Somit also konvergent für n gegen unendlich, da M2 vollständig ist. Gut, setze also, na, das schreibe ich da rechts hin. Hey, was ist denn? Okay. So, das war der Schritt 1, der halt gezeigt hat, dass die Folge Eta n konvergent ist. Im zweiten Schritt zeigen wir, dass der andere Grenzwert auch existiert. Ich lasse hier links extra Platz. Dass dieser Grenzwert existiert und gleich Eta ist. Ja, nehme ich Epsilon größer 0. Jetzt benutze ich gleichmäßige Konvergenz der Fn's. Gegen F. Existierten M1, N1. Aus n so, dass das kleiner ist als Epsilon Drittel und das gilt jetzt für alle x. Und alle n hinreichend groß, größer als n1. So, jetzt weiß ich, dass Eta gleich Limes Eta K ist. Ja, Limes Eta N, N gegen unendlich. Gibt es dann noch ein N2? Mit der Eigenschaft, dass Eta M, ja. Größer als N2. So, jetzt. So, jetzt argumentiere ich weiter für N0 hinreichend groß, und zwar nehme ich da Maximum von N1, M2 plus 1. So, und jetzt schätze ich F von X und Eta ab, den Abstand von F von X und Eta. So, das ist zunächst mal kleiner gleich. Das wird jetzt wieder so eine Dreiecksungleichung. Ich schreibe die untereinander. Nee, brauche ich ja gar nicht. Also f von x, fn0 von x. Als erstes rein, dann als nächstes fn0 von x, eta n0. Und dann als letztes Eta N0, Eta. So, und jetzt argumentiere ich, dass, gut, das erste hier, wo ist es denn jetzt hin, ist kleiner als, nee, Moment, das ist die falsche Dingsbums, das ist da oben. Das erste ist kleiner als Epsilon Drittel für alle x aus d. Wegen der gleichmäßigen Konvergenz. Stand da oben. Dann das nächste ist so. Fn0, warum das jetzt? Das ist kleiner als Epsilon Drittel. Für x aus d ohne a mit d1 von x und a hinreichend beieinander, kleiner Delta von n0. Und dafür brauche ich das Stern hier. Ja? Ich benutze das Stern, gilt jetzt für Delta von n0, abhängig von n0, wenn ich mit x hinreichend dicht dran bin an a. Und das gilt wegen Stern da rechts. Und das letzte ist dann kleiner Epsilon Drittel, das weiß ich so. Und zwar für alle x. Ja, das hatten wir angenommen, dass sich hinreichend, weil N0 größer ist als N2, ist das auf jeden Fall auch richtig. Sowieso. Also wegen N0 größer als N2. Das insgesamt halt rauskommt, kleiner ist als Epsilon. Und jetzt muss ich gucken für alle x, ich habe das hier nur da, für alle x aus d ohne a mit d von x a kleiner Delta von n0. So, das gilt aber jetzt für jedes Epsilon. Das heißt also, für jedes Epsilon größer 0 finde ich ein Delta, okay, auf einem komplizierten Weg, aber trotzdem positiv, derart, dass ich in der Nähe von a mit f von x, mit dem Funktionswert f von x dicht bis auf Epsilon dicht an Eta dran bin. Und damit folgt die Behauptung, Limes x gegen a, f von x gleich Eta, das was da gezeigt worden war. So, das war dieser Satz, von dem ich schon sagte, dass er nicht besonders schön ist. Also recht technisch. Ich will jetzt, der hat, wie ich schon fünfmal gesagt habe, mit stetigen Funktionen nichts zu tun. Man kann ihn jetzt aber sehr schön und schnell auf stetige Funktionen anwenden. Direkte Konsequenz. Der Satz ist die gleiche Aussage letztlich für stetige Funktionen. Ich nehme zwei metrische Räume. M2 vollständig. Und wenn ich dann eine Folge stetiger Funktionen habe, die sollen definiert sein nur auf einer Teilmenge d. Aber dort gleichmäßig konvergent sein. Also ich wiederhole nochmal, gleichmäßig konvergent, es gibt eine Grenzfunktion, sie ist sowieso punktweise konvergent und gegen diese Grenzfunktion ist sie dann auch noch gleichmäßig konvergent. Ja, dann ist diese Grenzfunktion die auch überall auf d definiert ist, stetig. So, jetzt möchte ich noch 2 Minuten, um da den Beweis vollständig hinzuschreiben, der eigentlich nur Anwendung ist. Also der Beweis ist einfach nur, wenn A ein Häufungspunkt von D ist, so folgt Stetigkeit F im Punkt A direkt aus diesem Satz vorhin, der den schönen 3, 2, 10. Denn F stetig in A, genau dann, wenn Limes F von X, X gegen A gleich F von A ist. Und zwar benutze ich jetzt das F von A ist gleich Limes N gegen unendlich Fn von A. Das ist die Konvergenz der Funktionenfolge. Das ist das gleiche wie Limes N gegen unendlich Limes X gegen A Fn von X. Hier ist die Stetigkeit von Fn. Also hier drin. Das benutzt also Fn stetig. Das, jetzt kann ich vertauschen, sagte der Satz eben gerade, ist gleich Limes x gegen a, Limes n gegen unendlich, Fn von x. Und das ist das gleiche wie Limes x gegen a, f von x. Hier steht, dieser Grenzwert ist ja gleich f von x. Sodass exakt die Stetigkeit folgt. Okay, und sobald A kein Häufungspunkt von D ist, ist es halt ein isolierter Punkt und da sind alle Funktionen stetig, weil man hat in der Nähe nichts zu befürchten. Isoliert, dann ist jedes F dort stetig. Jedes F stetig. Okay. So, das war's denn. Danke für die Geduld. Bis Dienstag.